GM W3-Freunde, Marvin hier mit einer frischen Dosis Web3 und KI-Goodness, denn ChatGPT ist in aller Munde, auch in unseren Mündern. Vicky und ich sprechen heute darüber, wie wir das Tool genutzt haben in letzter Zeit, was das kurzfristig für unsere Industrie bedeutet und auch ein bisschen so Prognosen in die Zukunft gemacht. Das heißt, erster Drittel des Podcasts ist sehr AI-getrieben. Danach sprechen wir auch über Artifact und das Chaos, was da gerade abgeht. Letzte Woche noch über den Eggdrop, ganz positiv gesprochen. Diese Woche nicht mehr so schön. Was haben wir sonst noch bequatscht, Vicky?
Ja, wir haben noch die FIFA Collect Hausaufgabe, die ich vor 2 Wochen mal offen hatte. Sprich, nochmal darüber sprechen, wie es eigentlich ist, NFTs von der FIFA zu kaufen. Und ganz am Ende natürlich nochmal mein Weihnachtswunsch. Ich hoffe, es unterm Weihnachtsbaum zu finden, die Ledger Stacks, also die neue Hardware-Wallet von Ledger.
Der iPod für Web3, was hat damit auf sich? Guckt die Folge an und dann wisst ihr ein bisschen mehr. In dem Sinne, see you on the other side. Ja, Vicky, ich habe was für dich vorbereitet heute.
Okay. Und
würde einfach mal reinstarten. In the year of 2022, two friends named Victoria and Marvin decided to start a podcast to share their thoughts and views. Their show was all about Web3, the future of the internet, and they quickly built a following with their knowledge and wit. Their passion for technology shone through in every episode, and their fans couldn't get enough. They were hooked and couldn't let go. They talked about blockchain, AI, and all things in between, and their discussions were enlightening and always fresh and clean. Now it's almost 23, and their podcast is still going strong, with a loyal and engaged audience who sings their praises in a song. They've come a long way from January when they first began, and the future looks bright for Victoria and Marvin, the Web3 man.
Was hast du eingegeben?
Nee, ich habe mich einfach jetzt gestern mal so 5 Stunden eingesperrt und ein bisschen Gedichte gebrainstormt.
Ja, sicherlich.
Okay, nee, Elephant in the Room, straight to the point. Ich habe ChatGPT gefragt, ob was identifiziert.
Ich würde es vielleicht lieber als S bezeichnen.
Also gut. Ich habe es gefragt, ob es mir ein Shakespeare-Type of Gedicht über Victoria und Marvin, die gemeinsam einen Web3-Podcast haben, schreiben kann und noch Input gegeben, dass wir im Januar 2022 angefangen haben, dass 2023 unser Breakthrough-Jahr wird und dass es sich auch reimen soll, habe ich noch angefügt. Und habe mich total gereimt.
Das ist so krass, dass du, klar, man muss natürlich herausfinden, wie man das, also welchen Input man gibt, um genau den Output zu bekommen, den man auch gerne hätte in irgendeiner Form. Aber nichtsdestotrotz ist das für mich das Killer-Tool der Woche, wenn nicht irgendwie des Jahres als Abschluss. Das ist richtig heftig. Ich weiß nicht, wie es bei dir angekommen ist, aber auch für alle, die ChatGPT irgendwie nicht mitbekommen haben, was ziemlich schwierig ist, weil absolut jeder darüber redet, zumindest in dieser Tech-Bubble und Startup-Bubble. Das ist eine AI von OpenAI, auch die Company, die dieses DALI-Tool gebaut hat. Und mit Input auf Englisch kann die AI dir eigentlich alles ausspucken, was du brauchst. Und die Use Cases sind echt abnormal. Was mich am meisten fasziniert hat, und das habe ich auf Krypto-Twitter gelesen, ist, dass du auch die Code schreiben lassen kannst, oder Smart Contracts oder solche Sachen. Oder dass es Fehler im System findet, wenn du einen Code geschrieben hast. Und das ist schon sehr, sehr krass, vor allem, glaube ich, für Entwicklerinnen und Entwickler.
Es beeinflusst jede Industrie. Es ist unglaublich, was da geht. Es muss nicht englischer Input sein. Also es spricht, glaube ich, jede Sprache. Ich habe jetzt gerade gefragt, sprichst du Deutsch? Sagt, ja, ich spreche auch Deutsch. Also das ist kein Problem. Und wie du gesagt hast, es betrifft natürlich jeden Lebensbereich praktisch. Und es gibt jetzt die ersten, die da jetzt erschlossen werden. Das sind natürlich die Marketer und die Software-Developer gerade auch, die am meisten in die Richtung gucken oder das auch schon für sich jetzt nutzen können. Also du kannst, wenn wir jetzt ein paar spannende Use Cases gerade reflektieren, zum Beispiel eben Code debuggen und einfach mal einen Code reinschicken und der hilft dir, wo der Fehler ist. Und ja, so sparst du auf jeden Fall gute Zeit. Du kannst zum Beispiel auch Rezepte brainstormen, du kannst einen Meal Plan für dich erstellen anhand deiner Ziele. Wie viele Kalorien willst du zu dir nehmen? Was ist dein Ziel? gewichtstechnisch und dann macht sie einen Essensplan. Du kannst natürlich dann wirklich marketingtechnisch auch unglaublich viele Dinge beschleunigen oder zumindest ja mehr Ideen reinholen hierzu. Und ja, also herzlich willkommen an alle, die zuhören. Ihr seht, wir starten die Folge direkt mit dem Thema. Und ich kann euch so viel sagen, ich bin die letzten 3 Tage, würde ich am liebsten jedes Meeting absagen und einfach nur damit rumspielen. Also wirklich von Content für die Company zu Transkripten zusammenfassen, zu Kurzgeschichten über einen Kollegen, der bei mir zu Besuch war für ein Dinner. Und das war einfach Entertainment, weil ich dann einfach in 10 Minuten hart eine Storyline hinbekomme im Schreibstil von Tolkien, der Herr der Ringe geschrieben hat. der Vorstellungskraft sind keine Grenzen gesetzt. Und ja, das ist natürlich für uns unglaublich relevant. Und wir sprechen gleich ein bisschen darüber, wie wir es auch schon genutzt haben und was so auch besprochen wird. Vielleicht auch ein bisschen Dystopie dahinter. Aber erstmal herzlich willkommen zum B3 Talk.
Ich habe dir zugehört. Ich habe dir zugehört, aber es ist so krass, dass du das gerade gesagt hast. Also ich dachte, ich habe schon vieles ausprobiert, aber als du gerade gesagt hast, ja, einfach mal einen Mealplan machen. Also so banal wie das auch ist, ich mache gerne Sport und ich beschäftige mich gerne mit irgendwie guter Ernährung. Und der hat mir gerade, ich habe es einfach mal kurz ausgetestet, hat mir einfach gerade einen Mealplan gemacht. Ich komme ja gerade nicht klar. Vor allem vegan. Und du kannst ja sagen, wie viel Sport du machst, wie viel Kalorien du am Tag essen möchtest. Und der kommt ja jetzt echt mit so, also wirklich einem Rezept auch. Hey, das ist ja so krass. Ich komme da gerade nicht drauf klar. Wie cool.
Ich habe am Samstag eine Dinnerparty und habe ChatGPT gesagt, ey, ich habe eine Dinnerparty. Es kommen 10 Leute. 4 davon sind die Nationalität, 5 davon sind die Nationalität, was auch immer. 2 sind Vegetarier. Was soll ich kochen? Dann gibt es mir Vorschläge. Dann sage ich, okay, ich will das machen. Kannst du mir bitte eine Checkliste schreiben mit den Ingredients, mit den Zutaten, die ich kaufen soll? Okay, nice, machst du mir jetzt daraus bitte ein Rezept und eine Kochinstruktion und das macht dir einfach alles. Und dann, welchen Wein soll ich dazu nehmen? Und auch hier,
also das ist krank.
Geil, wie du da wirklich halt zu jeglichen Themen Input kriegst. Ich meine, hier ist natürlich auch wieder so die Frage, okay, woraus schließt es jetzt, dass das auch die richtige Antwort ist, die es dir dann auch ausspuckt, ne? Also das ist so ein bisschen die Grundsatzfrage bei dem Ganzen. Welchen Input nimmt denn auch ChatGPT, welche Datensätze hat ChatGPT oder GPT-3 von OpenAI, um dann auch diesen Output rauszubekommen? Und Regulatorien werden ein unglaublich relevantes Thema. Elon Musk spricht darüber seit Jahren. Und entsprechend, ja, ich weiß nicht, wollen wir kurz aber auch ein bisschen drüber gehen, wie wir es jetzt schon ein bisschen genutzt haben und dann so in unserem Day-to-Day-Business oder hast du sonst noch Punkte beobachtet gerade?
Ja, also definitiv, ich muss vorab sagen, interessanterweise, ich meine, das ist ja ein Web3-Podcast, ist das trotzdem grundlegend ein Thema, was auch komplett Krypto-Twitter erschüttert hat. Also wirklich absolut alle sprechen darüber, auch in meinem LinkedIn-Feed, der ja komplett durch den Algorithmus nur auf NFTs, DeFi, Blockchain und Metaverse konzipiert ist, ist das überall erwähnt worden. Und ich war tatsächlich vorgestern zu Gast in einem Krypto-Podcast, wo das eben auch nochmal ein größeres Thema wurde. Und ich habe mich dann auch hinterfragt, okay, warum ist das jetzt so relevant für uns eigentlich? Warum sprechen wir jetzt in diesem Podcast darüber? Und ich glaube, Thema Nummer 1 ist natürlich erstmal diese Smart-Contract-Geschichte. Wir hatten so unglaublich viele Hacks und Exploits in den letzten 12 Monaten, also in diesem Jahr und auch schon vorher. Und dass eben durch so eine AI auch tendenziell vieles verhindert werden kann. Denn statt es selber zu machen, fragst du einfach einen Computer. Klar, du musst den richtigen Input finden, wo es Fehler im System gibt oder wo es tendenziell Hackmöglichkeiten gibt. Ich schreibe keinen Code, ich weiß nicht, welche Prompts man da setzt, aber allein das könnte dieser Szene zumindest schon ein Stück weit weiterhelfen. Und ich glaube, wenn man das weiterdenkt Richtung in Kombination auch mit dem DALI-Tool zum Beispiel, das ist ja auch von OpenAI, dass du die AI den richtigen Input generieren lässt, die dir dann irgendwie ein richtiges Bild für Generative Art oder NFTs gibt. Und ich glaube, darüber hinaus kannst du einfach unglaublich viel damit rumspielen. Und das gilt es jetzt auch herauszufinden. Also das ist mal auf der Web3-Seite, wofür ich es genutzt habe. Gestern erst, als ich den Newsletter geschrieben habe, wollte ich mir ein paar Artikel zusammenfassen lassen. Und wenn du einfach den Inhalt des Artikels kopierst und da einträgst und einfach sagst, summarize in a paragraph, oder kannst ja entscheiden, ob du es in 2 Sätzen oder 10 haben möchtest, kriegst du halt den perfekten Input und weißt dann zumindest, worum es geht, vor allem, wenn es ein bisschen schneller gehen soll. Wie hast du es denn genutzt, Marvin?
Also du weißt ja, ich bin tief auch im Content-Game, mache nur Podcast, sondern die Agentur ist auch primär in dem Space unterwegs und entsprechend habe ich sehr viel genossen, auch zu sehen, okay, wo sind auch die Grenzen und Limitationen gerade und wie hilft es uns, aus Marketing-Sicht Prozesse effizienter umzusetzen und wie hilft es dann auch Kunden, mit denen wir arbeiten, einen besseren Output zu kriegen. Und da, also wenn die ersten Beispiele, die mir in den Sinn kommen aus den letzten Tagen, das erste war, ich hatte einen Kunden interviewt, um sein Feedback zu kriegen für die Zusammenarbeit und so ein bisschen ein Testimonial rauszubekommen. Und ich habe das Recording genommen, habe es runtergeladen, auf Descript eingespielt, da habe ich das Transkript rausbekommen. Dann habe ich das Transkript gecopy-pasted in ChatGPT und gesagt, hey, kannst du mir aus diesem Transkript bitte ein gut geschriebenes Testimonial machen, in dem der Kunde darüber spricht, wie meine Company Notus ihm geholfen hat, auf LinkedIn durch die Decke zu gehen und Zeit gespart hat. Und dann nimmt er das Transkript, nimmt die Infos daraus und hat mir ein nice Testimonial geschrieben, was ich noch ein bisschen angepasst habe und diesem Kunden zum Approval durchgegeben habe. Hat mich 10 Minuten gekostet. weiteres Beispiel ist Videoskript für die Webseite. Ich sage, hey, das ist unsere Zielgruppe, das ist unser Angebot, das ist das Problem, was wir lösen. Mach mir bitte ein 120 Sekunden Videoskript für meine Landingpage. Schreib es mir ein Skript. Mache ich 2, 3 Varianten, kann das copy-paste in einen Google Doc, nehme die besten Bereiche aus jedem Output-Piece, pack's zusammen und habe in 20 Minuten ein Videoskript inklusive Video recorded. Und ja, gestern habe ich dann angefangen, Ressourcen, die ich eh schon produziere für unser Content Hub, aber auch nochmal ja, zu expandieren oder zu gucken, kann es mir helfen, da auch Zeit zu sparen. Und wiederum, ich habe ein 20 Minuten Trainingsvideo recorded gehabt, habe das da reingenommen mit dem Transkript, gesagt, mach mir eine Zusammenfassung daraus, mach mir jetzt eine Checkliste daraus, mach eine Beschreibung, die ich zum Beispiel auf LinkedIn in einen Post reinpacken könnte, um das zu promoten. Mach mir eine Headline dazu für die Webseite, damit die Leute auch wirklich durchdrücken, aber schreib die Headline bitte auf eine humorvolle, smarte Art und Weise. Und dann habe ich gesagt, okay, schreib es nochmal im Stil von Joe Rogan. Und so, weißt du, du kannst einfach, einerseits einfach nur ein Game, es macht richtig viel Spaß, und andererseits, der Workflow wird so krass beschleunigt, weil ich viel schneller meine Ideen rausbekomme und dann jemanden habe, der mir sie irgendwie auch zurechtwürfelt. Und das große Learning, gerade auch aus Marketing-Sicht jetzt, weil das ist ja das, was mich beschäftigt gerade, ist also wirklich die Qualität des Inputs. Also was schreibst du? Je genauer das ist, je mehr spezifische Infos du reinpackst, umso spezifischer wird auch der Output. Und das wird halt gerade jetzt die Leute in Bedrängnis bringen, die generischen Content sowieso schon raushauen, die irgendwelche Templates von anderen Leuten kopieren, die einfach das gleiche eh sagen, Copy-Paste von anderen. Jetzt brauchst du das nicht mehr Copy-Pasten von anderen, und du sagst einfach nur, hey AI, machst du mir bitte einen 10-Step-LinkedIn-Post aus VC-Richtung, okay, für euch jetzt. Ich bin Vicky, ich habe einen Web3-Fund. Was sind 10 Themen, die Portfolio-Companies oder potenzielle Web3-Founder beschäftigen könnten? Schreib mir mal 10 Post-Ideen. Und dann kannst du ja so alles rausgenerieren. Und da, wo jetzt die Spreu vom Weizen getrennt wird, ist bei den Personen, die halt die eigene Meinung, die eigene Story, die eigene Perspektive mit reinbringen und dann AI gegebenenfalls nutzen, einfach um das nochmal glatt zu ziehen oder schneller verschiedene Ideen, verschiedene Blickwinkel zu testen. Das heißt, ja, gerade für jemanden wie mich ist es ein absoluter Traum. Also es hat wirklich gefühlt mein Business, meine Arbeit nochmal mehr gamified, weil ich wirklich wie ein Genie einen absoluten Power Assist jetzt zur Seite habe, der, weil ich es mir gewohnt bin, halt Ideen schnell runterzuschreiben, das halt jetzt sehr viel schneller nochmal glatt zieht. Und entsprechend als Agentur natürlich schon so, shit, wir müssen jetzt am Ball bleiben, weil einfache Copywriting-Tasks sind jetzt ersetzbar. Also wenn du jetzt eine SEO-Agentur hast, die irgendwie Keyword-basierte Blogartikel schreibt, zum Beispiel für dein Web3-Startup, du willst organisch deine Brand aufbauen, aus Web3-Sicht, willst jetzt Blogposts schreiben über Web3 und die Themen und die Keywords, für die du ranken möchtest, da brauchst du nicht mehr eine teure SEO-Agentur einstellen für. Da kannst du AI nutzen, sagen, welche Keywords relevant sind. hilft dir auch noch dabei, die Strategie im ersten Schritt überhaupt aufzustellen und welche Aktivitäten relevant sein könnten. Und so repetitive Standard-Tasks, die nicht unbedingt diesen persönlichen Finessen-Story haben müssen, kannst du zurzeit schon sehr gut outsourcen. Wenn es dann mehr um die persönliche Geschichte geht, dann ist immer noch der Input der Person natürlich entscheidend. Aber es ist fast schon wie, es exposed die Leute, die halt auch selbst nichts zu sagen haben, sondern nur generischen Content auch raushauen. Top 10 Tipps zu bla bla bla, Top 5 das, Top 7 die. Aber wenn du selber die Erfahrung nicht hast, dann wirst du austauschbar. Und jetzt mehr denn je, weil das Volumen der Konkurrenz, die sich für die gleichen Themen positionieren möchte, einfach immer größer wird.
Ja, ich finde das total, total spannend, dass du das ansprichst. Mein erster Grundgedanke war, ich will eigentlich gar nicht mehr jetzt meinen Content, den ich selber gerne auch über LinkedIn poste, von einer AI schreiben lassen. Klar, das glatt zu ziehen und irgendwie die Fehler rauszusuchen und vielleicht das irgendwie nochmal schön zu strukturieren, verstehe ich total. Aber ich bin da eher ein Fan davon, irgendwie mit eigener Arbeit oder mit dieser persönlichen Note, die du gerade auch erwähnt hast, diese Posts zu schmücken. Und das ist bei mir auf der einen Seite natürlich irgendwie die Meinung. Ich glaube, ich schreibe auch immer so ein bisschen bunter, lustiger. Also siehe Newsletter, siehe irgendwie meine Posts, die sind jetzt nicht so förmlich, sondern ich weiß einfach nicht, ob eine AI das so hinkriegen würde. Und finde es irgendwie schade, dass ich jetzt das Gefühl haben muss, ganz tief in mir drin, dass wenn ich jetzt über Content stolpere auf LinkedIn, der eben genauso ist, wie du es gerade beschrieben hast, wo sehr wenig eigene Meinung mit drin steckt und der sehr, sehr generisch ist, dass du einfach mittlerweile gar nicht mehr weißt, ist das die Person oder ein Tool dahinter. Vielleicht jetzt gerade noch sehr, sehr nischig gedacht, aber langfristig natürlich weißt du nicht, ob die Kompetenz eines Menschen die ist, die du liest oder ob da eigentlich jemand anderes dahinter steht. Und das finde ich dann halt schade, weil stell dir mal vor, du hast halt jemand, der vielleicht auch in der Lage ist, dieses Tool perfekt zu benutzen und du das Gefühl hast, okay, so generisch ist das nicht, da ist ja noch das und das mit dabei, dass aber im Endeffekt ein Zusammenwurf aus verschiedenen Sources war und die Person eigentlich nicht so smart ist, wie es über andere Kanäle scheint und dann lädst du die irgendwie zu einem Interview ein oder sonst irgendwas oder zu einer Speech, bezahlst im schlimmsten Fall auch noch dafür. Und dann kann die einfach nichts. Also ist jetzt sehr, sehr hart ausgedrückt, aber das war ehrlicherweise einer meiner ersten Gedanken, weil ich immer eher ein Fan davon bin, selber den Arbeit und den Fleiß reinzustecken, als es von jemand anderem machen zu lassen, bis zu einem bestimmten Punkt. Also das ist ja total maschinell. Und das finde ich halt irgendwie jetzt ein bisschen gruselig auch. Auf der anderen Seite, und ich glaube, das ist immer mit neuer Technologie so, du hast halt jetzt irgendwie Businesses, die davon beeinträchtigt werden. Aber auf der anderen Seite hilft dir dieses Tool auch auf so einer extrem krassen Ebene. Also ich bin allein schon blown away, dass ich mir Texte einfach zusammenfassen lassen kann oder dass ich so banale Fragen stellen kann, wie macht mir man Meal Prep auf meine Bedürfnisse hin. Du brauchst jetzt auf der einen Seite vielleicht keine Coaches mehr oder sonst irgendwas, was natürlich schade ist. Aber auf der anderen Seite kannst du dir, und das lieben wir ja alle, individuell das zusammenstellen lassen, was du gerne in dem Moment hättest. Und diese Customization ist einfach genial und ich sehe es genauso wie du. Wir haben da im Team jetzt auch so viel mit rumgespielt. Es ist so krass. Wir haben uns irgendwie für ein W3-Token mal so Smart Contracts schreiben lassen. Wir haben hier und da was abgefragt. Es ist schon sehr, sehr krass, aber auf der anderen Seite halt auch genauso gruselig. Und man darf ja nicht vergessen, OpenAI ist auch eine Company, an der Elon Musk beteiligt ist. Wusstest du das?
Ehrlich, du hast mich daran erinnert mit dem Newsletter. Also ich weiß nicht, ist er ein Co-Founder oder einfach früh investiert?
Ich glaube ehrlicherweise, vielleicht sogar irgendwie Co-Founder. Ich habe das nämlich gestern, als ich den Newsletter vorbereitet habe, habe ich mich mal so ein bisschen informiert, habe da ein bisschen was drüber gelesen und dann stand da halt so, ja, OpenAI, die Company, hinter denen diese männlichen Namen, glaube ich, stehen. Das sind dann irgendwie 5, 6 Leute. Aber er ist wahrscheinlich nur investiert, weil sonst würde man das doch wissen. Also ich war total überrascht und dachte mir so, ja, okay, also wusste ich einfach nicht. Aber wie mächtig ist das denn bitte?
Nee, es ist wild. Also ich meine, er hat ja auch online, was auch spannend ist, auf Twitter gefragt, ja, okay, wie viel kostet es denn überhaupt, so Anfragen umzusetzen? Das heißt, da ist jetzt auch nicht so tief drin. Und das ist ja, glaube ich, ein paar Cent pro Anfrage. Wenn du jetzt denkst, das sind Millionen aktive Nutzer, das summiert sich schon. Und es ging ja auch von Non-Profit zu For-Profit. ChatGPT haben 1 Milliarde Investment von Microsoft und entsprechend wird es jetzt schon spannend zu sehen, was sie daraus machen, wie sich das Businessmodell auch weiterentwickelt, ob das bald auch zu einer Subscription umgemünzt wird, weil irgendwie müssen die auch Geld machen. Und ich glaube, all in all ist ein bisschen auch die zeitliche Abfolge, die entscheidend ist gerade. Und dann können wir auch den Switch machen zu more Web3-related stuff. Aber das beschäftigt halt wirklich gerade alle. Und zwar haben jetzt die letzten 2-3 Jahre gab es ja auch schon AI-Tools, CopyEye, Jasper und Co. Mhm. Und als ich die genutzt habe, war so, okay, irgendwie so basic, sehr generischen Text bringt es hin. Ich kann auch den Tone of Voice anpassen, aber es ersetzt niemals meine Perspektive. Und ja, für Standard-SEO-Blogposts hilft das vielleicht, aber sonst nicht so relevant für mich. Dann kam die Jasper Race 100 Millionen Welle vor 2 Monaten und wieder gucken alle drauf und war so, okay, es kann schon mittlerweile ein bisschen mehr. Du kannst sagen, ich will einen Post im Style von Sean Puri, ich will einen Artikel in dem Style und je besser der Input war, umso besser auch der Output. Und da habe ich schon ein bisschen angefangen zu nutzen, um Headlines zu brainstormen, um Videoskripte zu brainstormen und auch meine Ideen in verschiedene Richtungen zu lenken. Jetzt mit ChatGPT, auf einmal hast du den Power-Assistenten, der alles für dich macht, jede Frage beantwortet, besser ist als alles, was wir davor genutzt haben, mit dem einfachsten User-Interface, was möglich ist. Und das ist ja auch die Challenge gewesen bisher, so einfach eine simple, geile User-Experience. Und was ist besser als ein Chatbot, wo du einfach reinschreibst und da gibt dir direkt die Antwort zurück. Also es ist ja jetzt keine Grenzen mehr gesetzt und du brauchst nicht, wie bei Jasper, 20 verschiedene Interfaces für, je nachdem, was für ein Output du willst, sondern du sagst einfach direkt in schriftlicher Form, was du möchtest. Und das bedeutet jetzt für die nächsten 2-3 Jahre wahrscheinlich short-term eine Opportunity für alle, die checken, wie man AI nutzt für sich, die eigene Soße mit reinbekommt, um sich persönlich mal zu differenzieren, weil was AI nicht ersetzen kann, ist ja auch deine persönliche Erfahrung. Das heißt, wenn du dich wirklich in deine Brand-Geschichte reinpushst und das nach vorne treibst, wenn du persönliche Erfahrungen und Beispiele nutzt, um Konzepte zu visualisieren und zu beschreiben, oder auch, wenn du eine klare Philosophie hast, hinter der du steckst und mit der du hilfst, anderen Leuten irgendwas zu machen, dann wird dein Content auch nicht so schnell austauschbar, weil das ja von dir kommt und deiner persönlichen Erfahrung, deinem persönlichen Blickwinkel. Das heißt, das sind wahrscheinlich jetzt mal die nächsten 2-3 Jahre, gefühlt geht jetzt eh alles schneller, als wir es uns wünschen oder vorstellen. Aber irgendwann ist halt der Punkt so, und das müssen wir uns auch bewusst sein, AI kann sich selbst verbessern. Das heißt, es ist ja nicht so, dass irgendwie jetzt wir auf den nächsten Launch warten müssen, dass jetzt das Ganze besser wird, sondern AI lernt ja konstant. Jeder Input, jeder Datensatz, der dazukommt, macht es intelligenter. Und bald wird AI wirklich auch möglich sein, jegliche Arbeit zu ersetzen. Das heißt, auch wirklich das kreative Denken, du kannst ja eine Maschine so programmieren, dass die in gewissen philosophischen Ansätzen denkt wie du. Und eine Persönlichkeit hat in dem Radius, in der Stärke und dann kann die auch selber kreative Gedanken haben. Und so entwickelt sich er ja auch viel schneller weiter als wir. Und wahrscheinlich wird es auch schneller gehen, als wir uns das vorstellen, dass die eben auch schon diese Advancements haben, dass du gar nicht mehr unterscheiden kannst, ist Vicchick030 auf Twitter ein Mensch oder nicht, weil das AI selbstständig auch lernen kann. Stell dir vor, ChatGPT könnte jetzt auch noch Google-Suchanfragen starten und so nochmal neue News dazu packen. Das sind ja alles Daten, glaube ich, die vor 2021 oder so generiert wurden, also nichts Relevantes, kann dir keine News geben zu, was geht gerade letzten Monat ab. Stell dir vor, das kommt noch dazu. Und ja, dann haben wir noch Robotics, kommt ja auch noch dazu und dann verbindest du AI, wie wir es jetzt kennen von ChatGPT, mit physischen Robots und dann, ja, dann kommt es auch in die physische Welt und dann wird es auf einmal auch greifbar. Und dann gibt es noch das Thema mit Deepfakes. Ich will jetzt nicht hier der riesen Schwarzmaler sein, aber es ist ja true und wir müssen uns dessen schon bewusst sein und die Diskussion jetzt starten, wie gehen wir mit dieser Entwicklung um in Zukunft. Es gibt Deepfakes, ich spreche auch mit Startup-Foundern, die arbeiten daran, Kursinstruktoren über AI aufzubauen. Das heißt, du hast einfach einen Avatar, der das sagt, was du sagen möchtest. Du musst nicht mal mehr in die Kamera sprechen. Wir müssen gar nicht mit dem Podcast hosten, sondern wir programmieren den und sagen denen, worüber die sprechen sollen, packen Input rein und die hosten das mit dem Vibe, mit der Personality, wie wir es uns wünschen, weißt du? Ja, und das ist dann vielleicht in 5 Jahren ist es soweit, dass du das easy und günstig auch machen kannst. Ja, aber das heißt, auch der Content wird wahrscheinlich schon primär auch von AI beeinflusst werden in den nächsten paar Jahren. Die Deepfakes ist ein gefährliches Thema. Und ja, short-term denke ich, sind jetzt die Personen, die Brands, die nahbar sind, die Gesicht zeigen, die das Ganze offen reflektieren, umso wichtiger denn je, weil du brauchst jetzt irgendwie diesen Anker, diesen Leuchtturm, dem du vertraust, der dich auch auf diese Reise mitnimmt und diese Communities, die jetzt eigentlich auch diese Zukunft gemeinsam navigieren und gucken, wie sie Technologie für etwas Besseres nutzen, als diese Dystopie auch zuzulassen. Und nochmal Short-Term, eine riesen Opportunity für die, das für sich leveragen. Als Developer kannst du jetzt AI nutzen und einfach schneller coden, debuggen und dann irgendwie eine Marge draufpacken und deine Services jemandem anbieten. Das gleiche gilt für Marketer. Aber ja, das ist nur eine kurzfristige Opportunity und langfristig bin ich gespannt, was jetzt da passiert.
Ich habe echt das Gefühl, man kann da stundenlang drüber sprechen und sich auch weiter austesten und ausprobieren. Ich sehe schon, dass wir in den nächsten Wochen immer mal wieder, hey, hast du das schon ausprobiert? Das ist neu und das kannst du auch mit deinem Chatbot machen. Finde ich echt super, super spannend und muss da auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Zeit reinstecken, das auch wirklich irgendwie in meinen Alltag zu integrieren. Ich mag sowas ja auch voll gerne. Und wie schon erwähnt, bin ich halt einfach ein mega Fan von, wenn du Sachen auf dich projizieren und einstellen kannst, anstatt dich irgendwie an generischen Informationen zu beziehen, die du irgendwie googelst. Also das ersetzt für mich zum Beispiel auch irgendwie Google. Wenn du eine ganz spezifische Sache suchst, du hast halt bei Google, gibst du es ein und dann hast du halt viele Möglichkeiten, an denen du auswählen kannst. Aber wenn du das so spezifisch wie möglich machst, dann kriegst du ja direkt eine Antwort. Und das ist eigentlich ganz cool. Aber ich glaube, wir springen da gerade noch den Rahmen zeitlich mit unserer Diskussion. Vielleicht sollten wir zum nächsten Thema springen und das einfach immer mal wieder aufziehen, wenn es irgendwie relevante News gibt. Ne?
Weil ich muss auch ehrlich gestehen, ich bin da so tief drin. Wir haben jetzt beide, ja, haben wir schon fast eine halbe Stunde darüber gesprochen. Aber ich muss auch sagen, irgendwie fucken mich dann auch die Posts ab, wenn ich sie sehe darüber. Und ich denke so, lass mich in Ruhe. Ich weiß, dass es kommt. Ich habe Spaß damit. Aber ich will das jetzt auch nicht die ganze Zeit im Feed sehen. Dann guckst du mal auf TikTok und dann ChatGPT, dieser Use Case, ja, da. Und weil es halt auch nur eine Entwicklung ist, die auch irgendwie auch einfach ein bisschen auch, ja, weiß nicht, verunsichern kann. Ja,
natürlich, und natürlich.
So, wie man auch wie verdrängen will. Und darum ist nicht das Ziel, dass wir euch das jetzt jede Woche in die Fresse hauen, aber wir müssen natürlich schon drüber sprechen, weil wir natürlich Zukunft technologisch auch reflektieren immer wieder, ne? Und da ist natürlich auch Web3 ein wichtiger Bestandteil.
Ja, ich glaube, das, was am interessantesten ist und wofür ich mich auch immer interessiere, wenn ich das in meinem Feed sehe, ist einfach, was kann man damit machen? Weil die Möglichkeiten sind so grenzenlos und du hast mich heute schon fasziniert, wenn ich kann mir jetzt mein Meal Prep machen. Das ist ja so winzig im Vergleich zu allem, was noch geht. Und das ist ja fast schon mit das Interessanteste. Mhm.
Und vielleicht zum Abschluss, lass es uns besser als Artifact machen und die Brand eures Vertrauens bleiben, weil wir, ich versichere es euch, gut, vielleicht sind wir auch alle Robots. Ich wollte gerade sagen, wir versichern euch, wir sind keine Robots. Zumindest so viel ich über unsere Consciousness und Realität weiß, sehen wir nochmal eine andere Layer an Physical Beings als Computer. Also entsprechend, ja, lass uns die Brand des Vertrauens bleiben und die Leute weiter mitnehmen. Anders als Artifact, die jetzt einen fetten Shitstorm hatten. Letzte Woche haben wir noch darüber gesprochen, wie nice hier Airdrop dies. Ich habe deinen Post gesehen, schöner Hoodie. schön CGI-Effekte im Background. Aber irgendwie sind die Leute eben ein bisschen skeptischer, ein bisschen negativer gerade eingestellt. Was passiert?
Ja, wirklich, es ist irgendwie total schade, das jetzt so mitbekommen zu haben. Und übrigens, guter Übergang, finde ich cool. genau, bei Artifact war es ja so, die haben ziemlich viel, und das habe ich in meinem Post auch erwähnt, über Monate hinweg immer mal einmal im Monat gefühlt ein größeres Announcement gehabt, irgendein Projekt, an dem sie gearbeitet haben. Und erst letzte Woche kamen sie mit so einem eher Banger zurück, wo es einfach viele Sachen gleichzeitig gab. Die arbeiten ja gemeinsam mit Nike, sowohl an dem CloneX-Projekt als auch an dem ganzen Ökosystem. Und wir haben über das Animus-Projekt gesprochen, sprich den Airdrop, den es jetzt an alle Clone-Holder gab. Und dieses ganze Storytelling, was in Unreal Engine 5 mitgenommen, wo wir halt mitgenommen wurden, irgendwie durch einen Twitch-Livestream. Und jetzt eigentlich gar nicht so genau wissen, was in diesen Eggs drin ist, daraus wieder Quests entstehen und wir alle glauben, da ist jetzt irgendein Companion dabei, die bauen sich eine Welt auf. So klingt erstmal alles ganz geil und genauso wie wir es auch eben von Artifact kennen. Was sich jetzt aber parallel aufbaut, ist eben nicht mehr nur dieses eine Projekt, sondern dadurch, dass Nike mit dabei ist, hast du eben noch so ein paar andere Sparten, die bedient werden. CloneX ist mehr Crypto-Natives und Leute, die da schon ein bisschen länger mit dabei sind. Und auf der ganz anderen Seite steht eben diese Dotswoosh-Plattform mit Nikes Virtual Creations. Und die holen eben die ganzen Web3-Interessierten ab. Leute, die einfach Bock haben, irgendwie Virtual Fashion oder sich anderweitig kreativ auf dieser Plattform ausleben zu können. Und jetzt in der Mitte hatten wir eben dieses Announcement, dass die Crypto-Kicks kommen. Und das ging so richtig schnell. Also Crypto-Kicks ist tatsächlich ein Patent, was Nike schon vor Jahren angemeldet hat. Und jetzt eben in dem Zusammenhang mit dem Monolith-Reveal, das war quasi die Box, die du bekommen hast als Airdrop über die letzten Monate hinweg, dass die jetzt einfach aufgemacht wurde. Quasi ohne große Vorwarnung. Es wurde gesagt, wir haben jetzt einen Snapshot gemacht von allen Leuten, die Monolith 1 und Monolith 2 in ihren Wallets hatten. Ihr bekommt Monolith 3. Muss man auch erstmal überlegen, okay, ah, wo bin ich eigentlich gerade? Und Monolith 2 wurde einfach geöffnet und da waren sogenannte Lace-Technologies drin. Sieht fancy aus, das ist im Endeffekt einfach nur die Technologie für diese verschließbaren Schuhe, die ihr vielleicht auch aus Zurück in der Zukunft, in die Zukunft kennt. Also wo Marty McFly diese Schuhe anhat, zieht die an, sind so richtig freshe galaktische Nikes und die schließen sich von selbst. Und diese Technologie gibt es ja schon länger, Nike hat ja das Patent, glaube ich, für. Und die droppen jetzt insgesamt, ich meine, es sind 19.000 dieser Schuhe in 4 verschiedenen Variationen mit eben dieser Technology. Und dieses NFT, was in deiner Box drinne war, repräsentiert einen 20% Gutschein für diesen Schuh. Und wie ich es in meinem LinkedIn-Post erwähnt hatte, dachte ich, okay, ist ja eigentlich, also ich verstehe, dass Leute vielleicht abgefuckt sind, weil sie sich mehr erhofft haben. Auf der anderen Seite, hey, ihr habt noch ein anderes NFT bekommen und ihr habt über die letzten 12 Monate all diese Quests und all diese krassen Sachen mitbekommen. Ein bisschen verdrängt habe ich, dass es genügend Leute gibt, die sich viel zu spät eingekauft haben. Das ganze Ding wurde ja über Monate hinweg getradet auf dem Secondary. Es ging immer 10% Royalties an Artefakt zurück. Und man könnte jetzt meinen, ja, die sind ja nicht für den Zweitmarkt verantwortlich. Stimmt irgendwo auch. Aber auf der anderen Seite haben sie auch immer ein bisschen Welle gemacht. Mhm. Sie wussten ganz genau, was da drin ist. Und haben die Leute durch ihre Twitter- und Discord-Nachrichten eigentlich incentiviert, das zu traden. Und gespannt zu sein, was drin ist. Und hinzu kommt noch, dass du diesen Schuh nur kaufen kannst, wenn du US-Citizen bist. Das heißt, es gibt gar kein Shipping außerhalb der USA, liegt wahrscheinlich an dieser Technologie. Und weil dieser Schuh hat noch irgendwie Licht da drin und den kannst du wireless aufladen, vielleicht ist es alles halt noch nicht so standardisiert, dass du es einfach in andere Länder schicken und benutzen kannst, ehrlicherweise. Mhm. Und ja, die Community ist halt jetzt total aufgewühlt, weil sie das Gefühl haben, dass es Artefakt jetzt mehr um Revenues geht, als um die Community zu rewarden und mitzunehmen, weil diese Schuhe kosten halt $500 oder 1.500. Das kommt immer so drauf an, welchen du dir kaufst. Und das ist einfach unglaublich viel Geld. Klar, wenn du, und darüber habe ich gestern mit Jürgen Alka gesprochen, der macht unter anderem auch High Snobieties, aber selber auch einfach sehr aktiv im Space. Der ist ja auch tief in diesem Artefakt-Ecosystem und der meinte auch, das geht nicht. Klar, Nike steckt dahinter und deswegen ist es für ihn jetzt nicht eine Option, alle seine Clones zu verkaufen, für uns als Fund auch nicht. Aber du merkst halt, dass die Leute, die bei Artefakt drin sind, so ein bisschen den Bezug zur Community verlieren. Und das sage ich nicht, weil das eine Annahme von uns ist, sondern wenn du den Leuten einfach folgst, also den privaten Leuten wie Benoit zum Beispiel. Man muss ehrlicherweise sagen, die halten sich schon für sehr, sehr krass. Bisschen arrogant, bisschen eingebildet. Klar, wenn du so ein geiles Projekt machst, meine Güte, ich verstehe es ein bisschen. Aber da wurdest du halt gerade schon wirklich irgendwie mega krass enttäuscht und hast halt einfach das Gefühl, okay, eigentlich, ja, was bringt mir das eigentlich noch? Ich habe viel zu viel Geld dafür auszugeben, dafür, dass ich jetzt irgendwie einen Schuh kaufen kann. Also in Europa kann ich den sowieso nicht kaufen. Krieg auch nur 20% darauf. Und selbst für den Pulli musstest du $300 zahlen, den du in meinem Post gesehen hast. Das ist schon, ja, ich habe jetzt irgendwie viel gesprochen und ich will gar nicht so krass haten, weil es für mich irgendwie dieses Projekt ist, was diesen ganzen NFT-Space am krassesten delivert. So diese ganze Journey, ich finde das so cool, das macht Spaß, du willst daran teilhaben, aber das macht wahrscheinlich nur Spaß für die Leute, die seit Anfang an dabei sind und jetzt nicht so ultra viel Geld verloren haben, wie jemand, der sich für $1.000 oder 2.000 diese Monolith-Box gekauft hat mit dem Glauben, irgendwas Krasses daraus zu kriegen.
Okay, also das Problem ist jetzt in dem Fall gewesen, Monolith-Hype, die Leute investieren zu spät, haben das nicht geairdroppt gekriegt, sondern haben das wirklich gekauft, darin Geld investiert. Und was sie gekriegt haben schlussendlich war ein Rabattcode für einen Schuh, den sie kaufen mussten.
Ja.
Okay. Ja.
Schon bitter. wenn du so zusammenfasst.
Über die Monolith-Box, also du kaufst das wirklich und kriegst einfach einen Rabattcode. Oder was gab es noch?
Ja, es gab noch den Monolith 3 als Airdrop dazu. Das heißt, der Snapshot wurde gemacht, um eben den Leuten, die das in der Wallet gehalten haben, im Nachgang noch diesen Monolith 3 zu schicken. Wir haben uns mal, weil man muss ja auch, das ist schon mittlerweile ein bisschen komplizierteres Konstrukt geworden. Und Henrik und ich, wir haben uns da mal vor die Tafel bei uns gestellt und das mal komplett aufgezeichnet. Und haben halt einfach gemerkt, es gab ja einen Oversupply von den Monolith 1 Boxen. Ich glaube, da gab es knapp 20.000 Stück und es wurden nur 10.000 geöffnet. Die anderen 10.000 sind noch geschlossen. Und dementsprechend gab es auch nur wenige von diesen Monolith 2 Boxen, weil die waren in diesen Monolith 1 Boxen drin. Puff. Und wie incentivierst du die Leute, das irgendwie so schnell zu öffnen oder damit zu interagieren, indem du vielleicht diesen Prozess beschleunigst? Das ist nur eine Annahme von uns, wir wissen es ja natürlich nicht. Aber es ist natürlich jetzt auch irgendwie total blöd. Ich finde, das ist viel zu komplex geworden. Es macht Spaß, das zu verfolgen. Es gibt auch andere Projekte, die sind zu komplex, aber irgendwie das, was ich gerade sehe, ist, du gibst einfach für jedes Teil Geld aus. Du kriegst fast gar nichts mehr geschenkt. Muss man ja auch nicht. Also ich verstehe das schon, aber die ziehen sich auch alle immer 10% Royalties raus. Also es ist jetzt nicht so, dass sie gar kein Geld daraus verdienen. Und ich habe gestern auch Jürgen gefragt, meinst du nicht, und das, so wollte ich es mir schönreden, dass Nike einfach da als Corporate auch so ein bisschen sich vorstellt und sagt halt, ey, ihr habt halt eben nicht die und die Freiheiten, ihr müsst das und das so machen. Und ich weiß jetzt nicht, wie sicher diese Quelle ist, aber Jürgen meinte, der unterhält sich natürlich regelmäßig da auch mit den Leuten und Artefakt ist da schon relativ frei in ihrer Ausarbeitung. Klar, die dürfen jetzt diese Schuhe jetzt nicht in Ultra Limited für 1.000, also das ist nur 1.000 Stück rausgeben. Nike hat schon gesagt, macht mal so 19, 20.000 daraus. So wurde es mir gesagt. Alles nur von wegen, ich habe es mal so gehört. Aber das hat mir dann irgendwie nochmal gezeigt, okay, Nike macht es eigentlich ganz gut. Weil überleg dir mal, die haben bei den CloneX, haben die halt, was weiß ich, wie viele Holder, 15.000 vielleicht oder so, 20.000 Avatare gibt es. Aber auf die Dotswoosh-Plattform sind schon knapp 100.000 Leute angemeldet. Das heißt, da wurden schon viel mehr Menschen abgeholt, ist auch ein anderes Marketing, ist auch eine andere Nische, als jetzt in diesem CloneX-Projekt. Und du kriegst gerade einfach nicht mehr Leute da rein. Und das ist natürlich schade, weil du das Ökosystem ja ausweiten möchtest. Du willst ja größer und besser werden, willst mehr Leute reinkriegen. Aber irgendwie funktioniert das gerade nicht, weil meiner Meinung nach da einfach so eine krasse finanzielle Barriere davor steht, dass du das einfach vielen Leuten gar nicht erst gewährleisten kannst, daran teilzuhaben.
Okay, ja, makes sense. Die CloneX Holder sind natürlich limitiert. Vielleicht sind die Eggs ja jetzt die Eintrittskarte für weitere Leute ins
Ja.
Ökosystem, günstige
Ja.
Eintrittskarten. Und da kommen dann die Mini-Clones raus. Aber ja, also wenn ich jetzt nochmal so reflektiere, du hast wiederholt wahrscheinlich, was du schon gesagt hast, aber ich habe nochmal auch Twitter aufgemacht und geguckt, okay, was kommentieren denn die Leute? Was ist denn das Problem? Und einerseits das Shipping-Thema war immer überall, immer wieder drunter. Aber dann, wenn man sich nochmal vor Augen führt, du hast eine M2-Box, wo auf dem Sekundärmarkt Käufer tausende Dollar über 8 Monate hinweg hin und her schieben,
Ja.
investieren, um dann eine Waitlist zu kriegen und einen Gutscheincode für einen $500-Schuh. Und das nicht zu disclosen, währenddem du die Royalties rausziehst über 8 Monate. Das ist da, wo ein bisschen die Ethik ja hinterfragt wird, auch verständlicherweise. Und nur eine Frage noch, woraus schließt du, dass die Founder ein bisschen arrogant sind, ein bisschen denken, die sind krass und machen auf dicke Hose?
Also es gibt auch Videos und so, vor allem auf Instagram sind die auch tatsächlich sehr krass aktiv. Dann immer die Art und Weise, wie sie auf Twitter schreiben. Klar, du willst irgendwie Hype generieren, aber du hörst auch sehr oft raus, boah, das ist das Krasseste auf der Welt, seid gespannt. Und so ein bisschen, klar, dieses irgendwo Marketing auch, aber schwingt sehr, sehr viel Selbstüberzeugung drin, die ich sehr oft auch gerechtfertigt finde. Ich meine, wenn du krass. Wenn Nike dich kauft, ich würde auch kurz durch die Decke gehen, sage ich dir ganz ehrlich, das weiß ich auch. Aber es muss ja trotzdem immer Substanz hinter deinen Aussagen stehen. Und die übertreiben halt super gern. Und die muss man auch sagen, das Team positioniert sich auch gar nicht so krass in diesem NFT-Project Space. Die sind da irgendwie nochmal ihre eigene Nische, interessieren sich wenig für Markt und wie viel ist ETH jetzt wert und was ist der Floor davon. Lassen sich damit meistens nicht beeinträchtigen, aber du siehst manchmal in den Videos, wie die rumlaufen und wie die reden, dass da, ja, es ist natürlich immer, das ist meine Annahme, aber die wurde auch schon von einigen Leuten bestätigt, Unter anderem auch von Jürgen, der einfach meinte, ey, die haben es halt einfach erreicht und klar, dass du da ein bisschen auf einer anderen Ebene mit Leuten sprechen willst oder sprichst. Und ja, ich glaube, dieser ganze Community-Gedanke, der einfach dadurch auch verloren geht, was fast schon eine natürliche Konsequenz ist. Ist natürlich aber schade, wenn das an einem Punkt angekommen ist, wo Community einfach in Web3 so wichtig ist. Das hast du sonst eher weniger. Aber hier ist es einfach ein fundamentales Standbein. Und wenn dir die Founder das Gefühl geben, dass es nichts wert ist oder dass sie sich nicht die Mühe machen, dich dafür zu belohnen, dass du da so krass dran geblieben bist. Ich meine, 12 Monate Journey ist schon heftig für so ein NFT-Projekt. Und die Incentivierung, die dadurch geschaffen werden und viel Geld da die ganze Zeit hin und her geschoben wird. Ja, finde ich schon. Also ich weiß nicht, kannst du dir gerne auch anschauen, diesen Benoit. Ich glaube, der ist da so ein ganz gutes Paradebeispiel. Ich meine, Jürgen hat mir gestern noch ein paar Insights so verraten, aber ich will die jetzt nicht so im Podcast nennen. Das ist
hey Vicky, was machst du jetzt?
Na, einfach nur, ich will nicht schlecht über jemanden reden oder ich will jetzt nicht, ne, also will einfach, ich würde es jetzt einfach mal so stehen lassen.
Kannst du, da gibt es denn aber auch rational betrachtete Punkte, Anekdoten, die du mitbekommen hast, die nicht wertend sind, sondern die aber auch Fakt sind?
Okay, dann vielleicht nur eine Sache. Also Fakt dazu, also schau mal, wenn du ein Louis V und Nike-Kollabo hast oder irgendwas, also halt in die Off-White-Richtung gehst, du hast da ja sehr, sehr starke Namen. Und wenn du weißt, dass ein Schuh auf dem Secondary, also sprich, du hast irgendwie einen Supply von 1.000 Schuhen und du weißt, die werden auf dem Secondary eh 20.000 wert sein, who knows, also auch irgendwie die Kollabo mit Travis Scott, dann bietest du den Schuh halt einfach für $180 an oder so oder $200. Der ist ja noch einigermaßen erschwinglich. Du weißt eh, es wird explodieren, weil die Supply gering ist, weil da starke Marken hinterstehen. Dann traden die Leute den halt schon. Das ist ja auch erstmal fein. Zwei Sachen dazu, den Schuh für gleich 500 zu verkaufen, ist einfach super frech. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis dann eher abnimmt, ist größer. So war es auch bei den Remova-Koffern, die sehr, sehr hoch angesetzt waren. Preis ist auch um 30% gedroppt. Und Artefakt ist nicht Louis Vuitton. Artefakt ist jetzt nicht Prada. Artefakt ist krass. Aber woher nehmen sie sich raus, da gleich irgendwie mit so einem Preis rauszugehen? Ich weiß nicht, für so einen limitierten Louis V würden wahrscheinlich die meisten auch einfach mal in die USA fliegen, dann wäre irgendwie diese Sperre egal. Aber ich finde, es ist nicht so krass gerechtfertigt, weil so viel haben sie noch nicht gemacht und so lange sind sie auch noch nicht in dem Space. Man sollte bold bleiben, aber das ist irgendwie, ich weiß nicht, wurde mir dann doch leider, leider sehr unsympathisch und das musste ich mir auch leider viel zu spät eingestehen.
Ja, was alles in einer Woche passieren kann. Aber letzte Woche war mein Herzensprojekt. Mein Clone ist meine Identität. Ich liebe ja, 10x. Return, 10x Price Increase, schöne Airdrops. Eine Woche hat alles verändert.
Ey, es ist immer noch so. Ich finde immer noch, dass das vom Visual und vom Branding, das ist das coolste Projekt. Es ist einfach nur sehr, sehr schade, dass es diese Wendung genommen hat und sehr, sehr viele aus der Community da auch einfach zu Recht super abgefuckt sind.
Safe. Also eben, du hast das ja alles auch erlebt, weil du seit Tag 1 Holder bist. Aber eben, wenn ich auch wieder auf Twitter lese, es geht halt darum, random Drops, so Perfume, Koffer, Eier, dreimal Sneaker. Und so geht ein bisschen in die Richtung, wahrscheinlich haben die so ein Ziel, um halt ihre Shares, ihr Cash zu kriegen vom Exit an Nike. Und das ist vielleicht, weiß auch nicht, 2-3 Jahre. Und bis dahin einfach alles raushauen. Und möglichst viel Cash einsammeln. Und der overall Vibe ist halt wirklich so, dass Artefakt eigentlich die Community und die Holder eher wie Kunden behandelt als wie eine Community. Und ich meine, wie viel kriegst du geschenkt an Schuh? Warum schenken die nicht den Schuh an Monolith 2 Holder? Also warum musst du da nochmal Geld ausgeben on top of that?
Ja.
Es sind immer nur Drops, um noch mehr Geld, noch mehr Umsatz zu machen. Und das ist, glaube ich, so das, wo jetzt die Community auch sagt, hey, was ein Scheiß.
Ja, genau so ist das.
Wie sie zurückbouncen. Auf jeden Fall rechtfertigen sie die ganze Aktion über einen Twitter-Livespace und sagen, warum, was, wie irgendwie nicht so gelaufen ist, wie sich die Community wünscht. Aber wichtiger ist eigentlich jetzt zu sagen, was sie in Zukunft vorhaben und wo sich das ganze Ökosystem hinentwickeln soll, was für Experiences sie schaffen, warum es sich lohnt, auch hier dabei zu sein. Und nicht nur um futuristische, ausschauende Schuhe für $500 zu kaufen, mit einem kleinen Rabatt drauf.
Genau.
Alright, let's see. Du hast deinen Hoodie, du rockst den immer noch mit Stolz. du hast auch deinen PFP noch und packst das auf die Slides. Von dem her war jetzt eher eine FUD-Type of Reflexion hinsichtlich Artifact von 0 auf 100.
Ja.
Weil es aber auch so ist, wie es gerade wahrgenommen wird. Und du als Holderin das auch so erlebst. Ein bisschen diese Achterbahnfahrt von Hype zu Team, come on. Macht es ein bisschen besser.
Mhm.
Okay, dann gucken wir mal, wie sich weiterentwickelt und was sie sonst noch vorhaben. Ja, und was auch mit Swoosh kommt. Ist Swoosh unabhängig von Artifact?
Ja, also in der Vermarktung und der Kommunikation ja. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dadurch, dass es halt um Virtual Creations geht, Artifact ist schon fit, was diesen Lifestyle-Gedanken in diesen virtuellen Welten angeht. Safe werden die da irgendwie mitberaten und sonst irgendwas, aber Branding-wise ist das wirklich erstmal so die Plattform von Nike.
Mhm. Okay. Verstanden. Dann hatten wir Nike mit Artifact. Ein Projekt, was auch noch spannend ist, um ein bisschen zu switchen. Ich weiß da nicht viel zu, wir haben es ja in der Vordiskussion kurz angetönt, ist Cockpunch von Tim Ferriss.
Ja, ich wollte es ehrlicherweise einfach mal mit reinnehmen, weil ich hatte das im Interview im Milk Road Newsletter gelesen und dachte, dass du ja auch ein Tim Ferriss Fan bist, beziehungsweise meines Wissens irgendwie seinen Podcast gern hörst oder seinen Content und fand es so interessant, dass der jetzt eben auch ein NFT-Projekt macht, was Cockpunch heißt. Also es ist irgendwie total der weirde Name, sehr provokant. Und die Art und Weise, was er damit vorhat, auch irgendwie erstmal irgendwie nichts Besonderes, aka er schnürt einfach keine hohen Erwartungen, sondern er macht einfach mal so ein kreatives Projekt. Und irgendwie fand ich das ganz cool. Also ich finde irgendwie, ich fand das Interview super sympathisch. Und ehrlicherweise ist es auch ganz cool, weil wenn du sagst, ja, keine Roadmap, keine Utility, es wird einfach ein kreatives Projekt und let's see, was passiert. Ich bin Tim Ferriss, irgendwie mache ich da schon ein cooles Ding draus. Also ist jetzt nicht abwertend gemeint, aber du machst dich damit auch fast schon unantastbar. So. Was sollen die Leute dann sagen?
Safe. Nee, er macht das gut. Möglichst under-promisen.
Ja.
Kurzgeschichte schreiben, kleiner Drop, alles wird gespendet. Also es ist ein smarter Move von einem hoch angesehenen Herrn mit viel Vertrauen und einer riesen Audience, um sich da jetzt anzutasten, reinzufinden. Und auch aus seiner Sicht, er will ja mehr ins fiktive Schreiben rein. Hat auch in einem Podcast mit Kevin Rose, es war immer meiner liebsten Podcasts, war diese Random Show mit Kevin Rose und Tim Ferriss, wo sie einfach über jegliche Sachen quatschen und da eben auch hier und da über NFT-Projekte. Und Tim Ferriss war halt wichtig, dass er nie ein Projekt startet, wo er irgendwie ein Commitment hat, irgendwie auf einen wöchentlichen Call mit der Community zu gehen oder irgendwelche Versprechen mit persönlichen Treffen, weil da kesselt er sich ein und packt sich fast schon so ein bisschen in ein Hamsterrad rein und darum möglichst keine Versprechen. Aber er baut eine Welt und ein NFT-Projekt um eine Kurzgeschichte und das ist genau auch die Richtung, die er einschlägt in seiner Karriere oder beruflich. Das nächste große Projekt sind für ihn Kurzgeschichten und entsprechend eigentlich smart, auch um da jetzt ein bisschen Aufmerksamkeit zu kriegen, möglichst nicht zu viel versprechen, günstiger Preis, alles wird gespendet und die Leute, die sich damit auseinandersetzen, denken sich, okay, lass mich mal die Kurzgeschichte lesen und aha, der Tim Ferriss schreibt hier, kann der was? Also eigentlich echt ein geiles Sprungbrett für ihn, um auch dieses neue Kapitel seiner eigenen Karriere auch einzuläuten. Und was jetzt der NFT an sich sonst noch zu bieten hat, also die Art ist ganz funny. Ich denke, wenn du vielleicht die Geschichte auch gelesen hast oder liest, ich weiß gar nicht, ob die schon publik ist oder ob man die kaufen muss.
Ich glaube noch nicht. Ich glaube, da ist der gerade noch dran, aber ich bin mir gerade nicht sicher.
Ja genau, er startet ja auch einen Podcast. Da gab es einen Trailer dazu. Oh, muss ich mal reinziehen. Und er veröffentlicht da noch Updates zu. Aber auf jeden Fall smart, sowas so zu starten. Es gibt eine Podcast-Episode, der Legend of Cockpunch Trailer. Kam vor ein paar Tagen raus. Und ja, ich werde es mir reinziehen auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Ich mag Tim Ferriss auf jeden Fall.
Großes ja, ich bin auch gespannt. Finde ich cool. Hört sich zumindest mal cool an. Ja.
Alright, sonst gibt es, glaube ich, nicht mehr viel zu dem Projekt. Vicky, gibt es sonst noch ein Thema, was dir auf dem Herzen liegt? Haben irgendwas, was ich verpasst habe?
Tatsächlich. Ich habe noch zwei Sachen, die ich gerne anschneiden würde. Zum einen muss ich mich für meine schlechten Hausaufgaben entschuldigen. In der Schule habe ich auch nicht besonders oft Hausaufgaben gemacht. Vielleicht ist irgendwie diese Attitude auch hier in den Podcast mit reingekommen. Ich hatte vor 2 Wochen, als wir das FIFA-Thema hatten, ja gesagt, ich werde mich mal bei dieser FIFA-Collect-Plattform anmelden und mal auschecken, was da eigentlich die User-Experience ist. Klar, Deutschland ist jetzt raus. Für viele Leute scheint vielleicht die WM irgendwie nur noch bedingt interessant zu sein. Nichtsdestotrotz hatte die FIFA ja eben ihre NFT-Plattform für Best Moments diverser Spieler und einfach in der Geschichte der FIFA. Und hat, wie gesagt, ich bin da nicht weitergekommen, weil ich mich nicht eingeloggt habe. Und freundlicherweise hat einer unserer treuen Zuhörer, sein Name ist Quinn, sich irgendwie durch diese Podcast-Episode dann irgendwie angespornt gefühlt, das auch mal auszuprobieren. Und hat mir tatsächlich dann letzte Woche Feedback gegeben, was ich mega, mega cool fand. Es hat mir so geholfen, so musste ich mich selber nicht anmelden und irgendwas kaufen. Und hat mir echt coole Insights gegeben und meinte halt, ey, ganz ehrlich, das ist eher eine Enttäuschung als was Cooles. Also wir haben es ja schon als etwas Cooles verkauft. Und ich finde ja auch irgendwie so, wenn du Best Moments als Fan von irgendwas halten kannst, why not? Aber im Endeffekt ist es halt so, dass es einen Genesis-Drop von 500.000 Packs gab. Ein Pack für, ich glaube, $5 knapp. Und da sind 3 NFTs drin. Ist erstmal fein. Das Problem ist, dass es nur 39 verschiedene NFTs auf diesen 500.000 Packs gibt. Das heißt, du hast einfach so unglaublich viele Doppelte oder irgendwas, was du, womit du nichts anfangen kannst und bist ja fast schon genötigt, da irgendwie rumzutraden. Und du darfst auch erst 2 Wochen, nachdem du dich angemeldet hast, den Secondary benutzen. Ich weiß nicht, ob das eine KYC-Sicherheit ist oder whatever, aber zumindest bist du da erstmal ein bisschen gehalten. Das heißt, du hast gar nicht so die, also weiß nicht, ob das jetzt super viel Spaß macht, wenn du weißt, es gibt so viele Packs, ein Oversupply fast schon und nur 39 verschiedene NFTs, die du überhaupt gewinnen, kaufen kannst. War dann halt zu dem Zeitpunkt auch überhaupt nicht ausverkauft, dieser Drop. Und das Einzige, wo er meinte, das ist ganz cool, sind eben Challenges. Da bekommt man halt irgendwie eine Challenge und kann die NFTs dafür nutzen, bekommt Punkte dafür. Und für diese Punkte bekommt man wiederum Free Packs. Ist jetzt auch nicht die geilste Utility. Vor allem mit dem Wissen, dass die NFTs auch einfach nicht so krass sind oder zumindest auch nicht so besonders, weil es so wenige davon gibt. Und ja, das nur so als Overall Feedback. Und ich habe, ja, irgendwie bin ich da fast schon enttäuscht, aber es überrascht mich nicht, weil ich die FIFA jetzt auch nicht als die beste Institution oder Unternehmen einsehe, sondern eher schon als sehr, sehr geldgetrieben und kapitalistisch, wie es der Fußball eben auch geworden ist. Ich meine, du kannst mir gerne widersprechen, ist einfach nur mein View darauf. Vor allem die WM in Katar hat es nochmal bestätigt. Find's aber fast schon schade. Hätte ein cooles Projekt sein können, wenn es wirklich nur rein um Fußball gegangen wäre. Aber das scheint jetzt das Outcome zu sein. Ich hoffe, ich habe es richtig runtergebrochen. Mhm. Genau, aber das nur dazu nochmal.
Okay, also das Problem auch bei dem Projekt ist irgendwie, okay, du kriegst NFTs mit irgendwie nicht viel Utility, Access zur Community und dann, wofür du sie nutzen kannst, ist, dass du bei Challenges mitmachst und dann kriegst du Punkte und Free Packs und die Free Packs sind dann wiederum nur auf der Plattform, also das bleibt dann eigentlich alles im gleichen Ökosystem, du kriegst mehr Goodies für das gleiche Spiel, also das ist ja wie so ein nie endender Kreislauf von, ich mache jetzt NFTs, ich wette auf Spiele und da kriege ich mehr Packs und kann mehr, also was bringt mir das? Gibt es irgendwie eine Challenge, noch einen Geldpreis, irgendwie Fußballtickets zu gewinnen?
Du, das weiß ich nicht, es scheint erstmal nur um NFTs zu gehen, also zumindest das Feedback. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass, und das merke ich zum Beispiel bei diesem Porsche-NFT so als Gegenbeispiel. Auf der einen Seite hast du einfach große Companies und Brands, die jetzt irgendwas in diesem Space machen, von denen du glaubst, oder zumindest wird mir das Gefühl vermittelt, dass sie da irgendwie ziemlich cool strategisch rangehen, scheint ein legit Projekt zu sein. Und ich glaube, die Frage ist dann immer, wer diese Leute sind, die beraten. Weil from scratch wird die FIFA jetzt nicht ein Team haben, das sich komplett auskennt. Vielleicht gibt es da einen Prakti, der sich diesem Thema aneignet. Nichtsdestotrotz buchst du in der Regel halt immer eine Agentur dazu oder sonst irgendwie Marketingleute. Wie erfahren sind diese Leute wirklich? Wie tief sind sie in diesem Space, um einfach so diese ganzen, erstens Tokenomics, so wie wird mit Utility umgegangen, was darfst du den Leuten versprechen, wie interagieren Leute mit dieser Technologie? Vielleicht verstehen die Leute das bis heute nicht, weil Web3 hat auch einfach einen bestimmten Ethos, der mitgeht. Und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir irgendwann in der Decentralized World leben werden. Dafür sind wir einfach in einer kapitalistischen Gesellschaft. Aber trotzdem ist das für mich, also so der Inbegriff von, das kann nicht durchdacht gewesen sein. So niemals. Wenn du dich einmal dahinsetzt und so ein User Journey irgendwie product-wise durchgehst, dann merkst du doch schon, das klappt doch nicht so. Das ist doch total bescheuert. Deswegen gehe ich davon aus, dass die da meistens einfach nicht besonders gut beraten sind und es nicht einschätzen können. Während du bei Porsche halt so einen Diego Borgo da sitzen hast, dessen Job es ist. Also erstens, er ist einfach eine geile Person. Er versteht diese Welt. Also für alle, die Diego nicht kennen, einfach mal googeln. Der macht viel mit Fortune 500 Companies, also berät die da und ist eine sehr authentische Persönlichkeit. Haben wir schon mehrmals getroffen. Auf der Vedra Vision war er, in Lissabon war er auch. Dass ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, und ich wäre sehr enttäuscht, wenn es nicht so ist, dass dieses Porsche-Projekt einfach ein bisschen konkreter durchdacht ist und du einfach viel mehr Gamification hast, viel mehr Community-Stuff und viel mehr in so einen Schaffungsprozess mit einbezogen wirst und zumindest nicht direkt das Gefühl hast, abgezockt zu werden, auch wenn du Geld dafür zahlen musst. Also ja, das ist so ein bisschen mein Take dazu. Ich muss ja auch ehrlicherweise sagen, ich glorifiziere auch sehr, sehr oft immer, wenn Brands reinkommen, weil ich mich dann immer freue, so mehr Onboarding. Aber letzten Endes muss auch selbst ich mich jetzt einfach immer wieder hinterfragen, ist das jetzt immer was Gutes oder sind wir wieder an einem Punkt, wo einfach viele Brands versuchen, in den Space zu kommen, weil sie nicht nur den Marketing-Move haben, sondern auch wirklich jetzt ein neues Vehikel, einfach ganz viel Revenue zu generieren.
Schön gesagt, und wir werden sehen, schlussendlich muss immer die User Experience über allem stehen, sonst wird auch das Revenue nicht weiter reinkommen, das sind nicht Selbstläufer. Sieht man ja auch, wenn du sagst, dass der Genesis Drop auch nicht ausverkauft war bei FIFA, und es gab ja viele auch gescheiterte NFT-Drops von großen Brands. Oder hast du das mitbekommen mit der EU-Kommission, die ein Metaverse-Party-Host
hat? Das ist in meinen Kopf nicht reingegangen, wenn ich das mal so sagen darf. Also das, die haben da $400,000 ausgegeben und Marvin, ich finde nicht mal, dass es scheiße aussah. Es sah ganz in Ordnung aus, aber keine Ahnung, vielleicht willst du was dazu sagen. Ich habe schon echt sehr viel geredet, was du da mitbekommen hast. Ich habe es einfach nur, ich habe den FAT auf Twitter gelesen und so ein paar wirklich sehr selbstironische Videos, wie Leute da rumgelaufen sind.
Ich habe auch nicht mehr zu sagen. Ich habe die Headline gelesen, geschmunzelt und weitergemacht mit meinem Tag, aber auch das gesehen und aber auch, ja, dieses Metaverse-Ding, du musst den Leuten einen Grund geben, auch Zeit irgendwo zu verbringen und das ist auch Spaß macht, eine Experience geil ist, nur weil irgendwie das ein neues Konzept ist, heißt es das nicht, dass das alle dann einfach auch machen möchten.
Ja, und ich glaube, du musst es auch einfach vernünftig advertisen. Also ich muss fairerweise sagen, ich habe davon nichts mitbekommen, bevor es schon zu spät war. Ich weiß nicht, wie die es sonst gemacht haben, wie die damit ansprechen wollten. Aber ja, ich glaube, ganz großes Thema ist immer, was hat man davon? Warum will man lieber da abhängen, als eine Party in Real Life zu machen, sozusagen?
Safe. Ja. Was hingegen cooler ist, ist Ledgers neueste Hardware-Wallet, Ledger Stax.
Yes. Ich
kenne ja nur diesen Ledger Nano S, Iconic, mhm. Dazu mal 2017 geholt, weil mir alle Gurus gesagt haben, store your funds offline. Dann habe ich mein weniges Krypto-Gut auch offline gestored, das meiste zumindest. Und dann gab es immer wieder neue Releases, groß verändert hat sich ja nichts daran. Es ist eine Hardware-Wallet, wo du deine Keys offline speichern kannst, nicht mit dem Internet verbunden und entsprechend auch nicht Bankruns oder auch Hacks oder Kollapsen von Exchanges ausgesetzt bist, wie das eben auch FTX letztens aufgezeigt hat. Ne, was sagt denn? Not your keys, not your coins oder sowas,
yes,
in die Richtung.
Genau.
Das ist das Web3-Saying, habt ihr auch schon genug gehört. Darum soll es nicht gehen, sondern es geht darum, dass Ledger, die wahrscheinlich berühmteste Brand und größte Hardware-Wallet-Hersteller, Frankreich, by the way, französische Company, wenn ich mich nicht täusche, haben
auch,
jetzt
ja.
mit einer absoluten Hardware- Production-Ikone, Namen habe ich gerade nicht mehr im Kopf, das weißt du vielleicht dann, Vicky, der dazu mal sein iPod designt hat und jetzt vor kurzem auch Google Nest, das dann an Google verkauft hat, also das Nest, diesen HomePod, ich habe auch so einen bei mir, by the way, und die haben jetzt eine Hardware-Wallet gemeinsam gelauncht, die neue Generation an Hardware-Wallets. Vicky, gib uns gerne kurz ein Intro zu Ledger Stax.
Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz gutes letztes Thema für diese Episode, weil wir jetzt echt sehr, war schon eher negativ behafteter, aber auch das ist mal gut. Wir sollten ja nicht immer alles glorifizieren, was in diesem Space passiert, sondern auch wirklich irgendwie Mehrwert liefern. Aber das ist gerade richtig cool. Also ich finde, dass Apple mit ihren Designs natürlich auch einfach sehr, sehr viel Disruption in Space gebracht haben. Und der Ledger ist etwas, was wir alle besitzen, also wir natürlich im Team auch. Wir benutzen auch Ledgers, um irgendwie unsere Gnosis-Saves abzuschließen. Sprich, dass du immer mit dem Ledger dich anmelden musst, wenn wir für den Fund eine Transaktion machen. und startet. Jetzt ist es halt einfach immer dieser USB-Stick, der irgendwie eine sehr weirde User-Experience hat, der funktioniert, aber irgendwie ist es auch nicht so, du willst nicht so viel damit interagieren. Es erfüllt seinen Zweck und das war's. Und so ähnlich war das ja auch damals bei der Musik. So, du hattest deinen MP3-Player, du hattest irgendwie deinen Discman oder wie CD-Player, wie auch immer die Dinger, Walkman. Du hattest deinen Walkman, du hattest deinen MP3-Player und die haben einfach nur ihren Zweck erfüllt, aber du konntest nicht mehr damit machen. Meines Wissens, zumindest bei meinen. Und mit dem iPod beispielsweise, auf einmal hattest du, also das Erste, was ich mit meinem iPod gemacht habe, ist nicht, mir meine Musik draufzuladen, sondern ich habe erstmal ganz viel Doodle Jump gespielt, weil du auf einmal ein Interface hattest, du hattest Applikationen, du konntest auf einmal mit etwas, was zwar den Mehrwert stiftet, du kannst hier 1000 Tracks in your pocket, aber du kannst mehr damit machen. Und genauso, also mit dem Display, nicht mit dem allerersten. Und genauso sehe ich das jetzt auch, was Ledger macht. Die haben ein sehr, sehr smoothes, neues Design durch eben den Designer des iPods bekommen. Und zwar hast du jetzt so eine Kreditkartengröße mit einem Touchscreen. Das sieht irgendwie total fancy aus. Es sieht aus, als wäre das ganze Ding Touchscreen. Aber es ist so groß wie deine Kreditkarte. Du kannst da irgendwie ein bisschen spielerischer darauf interagieren. Sieht wahrscheinlich so aus wie die App, die du auch auf deinem PC oder auf deinem Handy hast von Ledger, wenn du dich damit verbindest und hast halt ein bisschen mehr Usability und ich finde den Product Trailer geil und da siehst du auch schon, dass du, ich weiß nicht, ob es wirklich so aussieht, aber dass du für jeden Ledger auch wie eine Art Konto einfach verschiedene Use Cases aufbauen kannst, zum Beispiel hier, das ist mein Spar-Ledger, das ist mein Virtual Asset Ledger, also NFT-Ledger oder was auch immer und dann kannst du diese übereinander stapeln und dann, also es sieht so aus, als würde es dann irgendwie auch so smooth aufeinander liegen mit Magneten oder sonst irgendwas. Ich konnte dem Video und den Informationen nicht so ultra viel entnehmen. Man kann zumindest jetzt schon mal pre-ordern für knapp $300. Auch ein bisschen pricey. Ich kann mir aber vorstellen, dass du dann in diesem Interface einfach auch viel mehr Möglichkeiten hast. Und bin echt super, super gespannt. Also ich finde, sieht richtig cool aus. Und wir sprechen ja sehr, sehr oft über Usability in dem Space. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt einfach ein richtig geiles Hardware-Tool sein könnte, weil Hardware einfach in diesem ganzen Bereich, sei es auch Richtung Metaverse und AR, eine sehr, sehr fundamentale Rolle spielen wird, weil keiner von uns Bock hat, jetzt mit so einem USB-Stick rumzulaufen und Brillen zu tragen, die viel zu schwer sind. Und das geht da für mich einfach schon mal deutlich in die richtige Richtung.
Geil, also es sieht clean aus. Und wenn du jetzt die spannendsten Use Cases oder die Utility dieser Hardware Wallet beschreiben würdest, was wären die?
Ich glaube,
welche Rolle nimmt der in meinem Leben ein?
zum einen, und das ist ja fast schon das Wichtigste, die Leute sollen sich einfach bewusst werden, wie wichtig es ist, auch wirklich seine Krypto-Assets oder generell seine Digital-Assets für sich irgendwo zu speichern und nicht auf irgendwelchen Exchanges liegen zu lassen. Kommt immer darauf an, was du besitzt und wie viel du hast. Ich habe auch viel auf Bitpanda und auf Binance immer mal irgendwie wieder was. Aber natürlich, wenn es irgendwie um wertvollere Sachen geht und wenn du einfach darüber entscheiden möchtest, solltest du die alle auf ein Hardware-Gerät packen. Viele sind vielleicht abgeschreckt von so einem USB-Stick und verstehen das nicht. Aber wenn du ein geiles Interface hast, kannst du, glaube ich, viel mehr Leute schon mal darauf aufmerksam machen. Weil du machst einfach ein Produkt, das nur einen bestimmten Nutzen hat, zu einem Lifestyle-Produkt. So hast du schon mal irgendwie Leute, die das cool finden, die damit interagieren wollen. Ich würde auch fast schon sagen, das Coole ist auch, dass du einfach entscheiden kannst, also dann kaufst du dir vielleicht mehrere und hast halt einfach verschiedene Cases. Du hast einmal, und das wäre mir wichtig, irgendwie mein Spar-Wallet, dass ich da nicht berühren werde, es liegt dann irgendwo. Aber dann teilst du dir deine Assets auch einfach bestimmt auf. Vielleicht teilst du dir mit einer Person irgendwie dein Ledger. Ich weiß nicht, was du in diesem Interface machen kannst. Außer, dass es einfach smooth aussieht, weiß ich ehrlicherweise noch nicht, was es dir sonst, also ob du da drauf auch irgendwas machen kannst, außer deine Assets zu sortieren. Vielleicht kann das Ding auf einmal mehr. Und du kannst es auch ohne eine Computer-App oder also generell das an deinen Computer anzuschließen, kannst du es benutzen mit einem Anschluss. I don't know, mit einem Internetanschluss. Aber es wird sich zeigen, denke ich. Aber mein Main Point ist eigentlich eher so dieses Lifestyle-Produkt.
Ja, also das heißt, es geht auch immer noch nur wirklich um die Aufbewahrung von Digital Assets, Krypto, NFTs. Yeah. Geht es nicht? Yeah. Gut, NFTs könnten ja irgendwann auch Schlüssel zur Wohnung sein, ne?
Siehst du?
Oder sonstiges.
Ja. Dann hast du deinen Schlüssel zur Wohnung. Ja, genau, dann hast du, stell dir mal vor, du hast halt alles da drin. Also so deine wichtigsten Utensilien sind in dieser einen Karte und du kannst immer connecten. Wie auch immer das funktioniert, ich weiß nicht, technisch, aber wäre eigentlich ganz cool.
Geil, ja, ich gucke gerade, also meine, auf der Website eigentlich ist mehr Utility noch die gleiche wie beim Ledger Nano S, dass es cooler ausschaut und dass du jetzt auch NFTs als Display-Schoner nutzen kannst. Also das
Ja.
ist noch nicht so der Game Changer Short Term.
Absolut, absolut.
Aber es wird viel benutzerfreundlicher. Ich meine, wir haben wahrscheinlich alle, und es hat ja auch Milkroad ganz lustig kommuniziert, unsere Fingerspitzen trainiert, weil wir immer mit diesem Ledger Nano S, ne, uns durchdrücken müssen. Und jetzt hast du halt eine smoothe Smartphone Experience, die du überall mit hinnehmen kannst. Da habe ich ein bisschen über die Sicherheit, ne? Gut, du hast einen privaten Key, mit dem du reinkommst und dich einloggst in die App, aber habe schon Respekt vor, jetzt angenommen, du hast deine ganze Wallet bei dir offline mit in so einer
Ja.
Ledger Stacks. Also jemand, der Login-Prozess ist schon, muss sehr sicher sein.
Aber ich meine, das ist ja, also das ist ja eigentlich fast schon egal. Das Interessante an diesen Private Keys ist ja, dass du die überall mit hinnehmen kannst. Also selbst wenn du diesen Ledger, oder warte, ist das? Ich weiß nicht, ob es bei Ledger auch so ist oder generell bei Hot Wallets. Du kannst ja, ich kann ja das, was ich in meiner MetaMask an Interface habe, kann ich ja auch in eine andere Wallet, wie beispielsweise die Rainbow Wallet, reinnehmen. Du kannst dich ja mit allem connecten, wenn du einmal den Private Key und das Passwort hast. Ich weiß jetzt nur nicht bei Ledger, da würde ich jetzt lügen, dass, wenn ich es besser wüsste, ob du das nicht theoretisch auch machen kannst. Das heißt, wenn du deinen Ledger verlieren solltest, ob du das nicht irgendwo anders auch restoren kannst.
Muss.
Aber bin ich jetzt total überfragt, ehrlicherweise bin ich mir gerade nicht
Du brauchst
sicher, wie es
einfach
da
deine
funktioniert.
uniken Keys. Beziehungsweise bei Ledger war es ja immer diese 20 Worte, die du nutzt, um das zu restoren. Und dann kannst du auch mit einem anderen Ledger das wiederherstellen. Darum sind eigentlich deine Keys ja deine Absicherung. Aber was ganz natürlich geil ist, dass du jetzt mega mobil mit diesem Ledger Stacks eben auch zum Beispiel Funds transferen kannst. Du kannst dann NFT jemandem rüberschicken auf seine Wallet und seinen Ledger Stacks und einfach on the go. Und das ist natürlich mega nice. Also von dem
Ja,
her, ich bin
stimmt schon.
gespannt, was da sonst noch für Use Cases reinkommen. Werden wir auf jeden Fall beobachten. Ist auf jeden Fall auch einfach so ein Mass Adoption Culture Move, wird wahrscheinlich auch so ein Flex und Statussymbol sein, wenn du aber den Ledger Stacks auspackst. Am Schluss hast du das noch mit Apple Pay connected und who knows what.
Ja.
Schreibt uns rein, wenn wir was verpasst haben zu Ledger Stacks, wie ihr seht. Aber ich bin gespannt, holst du ihn? Von Kuppenstein?
Ich sollte eigentlich mal, nee, ich habe noch nicht vorbestellt, aber ich hätte eigentlich schon sehr, sehr, sehr Bock drauf. So. Ich habe zwar einen Ledger und der funktioniert ganz gut und ich bin auch happy. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich interagiere nicht so ultra viel damit, außer wenn ich bei Gnosis Safe was bestätigen muss. Aber eigentlich würde ich gerne, weil für mich ist das, und das wollte ich noch am Ende dazu sagen, ich mache jetzt diesen iPod-Vergleich einfach, weil es halt dieser Designer ist. Du hast mit dem iPod ja auch nicht nur Musik gehört. Du hast auch irgendwie andere Sachen damit gemacht, die irgendwie Spaß gemacht haben oder die den neuen Access zu irgendwas gaben. Und ich hoffe einfach, dass das so ein ähnliches Prinzip hat, dass es seinen Zweck erfüllt, aber dass du on top halt einfach noch irgendwie andere Services oder Entertainment-Möglichkeiten hast und dich im besten Fall auch einfach sehr, sehr gerne weiter mit diesen Themen auseinandersetzt. Weil auch ich lasse das manchmal schleifen, bin ich ganz ehrlich. Aber deswegen würde ich, boah, ich habe da eigentlich schon Bock drauf. Sieht doch einfach smooth aus.
It's all about the optics.
Ja.
Cappy sieht bei dir auch smooth aus. Wo ist das
Danke.
W3 Cappy?
Steht mir nicht so gut. Ich finde, W3 Cappy hat leider bei mir passt nicht so gut auf meinen Kopf. Und da musste ich mir jetzt von unseren Partnern hier von Fox Management eine Cappy holen, die ich eigentlich ganz smooth finde.
Sieht auch smooth aus. Steht
Ja.
dir auf jeden Fall.
Danke, danke.
Und ja, haben wir noch was vergessen? Gibt es noch irgendwie, was gibt es noch? Bullet Points? Es gab noch Apple Coinbase, sprengt
Ja.
wahrscheinlich den Rahmen.
Will, genau, würde jetzt den Rahmen sprengen. Ist aber auch alles nochmal im Newsletter mit drin, also man kann sich da gerne auch weiter informieren.
D3 Catch of the Week.
Ui.
Clean. Alright, super. Dann, ja, wir haben einiges besprochen. AI, Artifact, FIFA Fan Token, Tim Ferriss, Ledger Stacks. Und ich kann nur das abschließen, so. Wir können nur das kontrollieren, worauf wir uns konzentrieren, so, oder das habe ich völlig mich versprochen. Wenn wir uns darauf fokussieren, was wir kontrollieren können, dann ist es auch alles, was wir machen können, so. Also die ganze Technologie, die gerade boomt, wir bleiben am Ball, so. Wir bleiben optimistisch. Wir informieren uns. Wir hinterfragen auch. Und dann geht es einfach weiter. Und solange wir können, diese Technologien auch für das Gute zu nutzen, sei es Web3, sei es AI. Es ist gerade eine sehr wilde Zeit, eine Zeit, auf die wir auch zurückblicken werden, aller Shit, das waren Jahre der Transformation. Gerade für unsere Generation, ich meine, Vicky, wir sind ja ähnliches Alter, wir haben jetzt diesen Internetboom zu Beginn nicht wirklich so krass erlebt, sondern wir sind auch ganz natürlich damit aufgewachsen. Wir erleben jetzt selbst so den ersten großen Shift in Technology, also das mit AI, aber jetzt nochmal mit KI dazu. Und das ist aufregend, das ist irgendwie auch unheimlich, aber ich bleibe optimistisch und machen weiter Tag für Tag und Woche für Woche auch diesen Podcast.
solange wir da noch keinen Bot haben, der das für uns sagt, sieht man auch weiterhin irgendwie unsere Gesichter und hört unsere Stimmen dabei.
Ja, das werden wir auch so lange wie möglich durchziehen. Und entsprechend, ja, hast du abschließende Worte?
Nee, ich glaube, wir haben über das Wichtigste gesprochen. Genau.
Alright, dann macht's gut und see you in the next one.